Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das wir schon mal in ähnlicher Form behandelt hatten und das für den meisten Zuspruch unter unseren Hörern gesorgt hat, nämlich die Retrospektiven über die 80er. Und nachdem wir das Jahr 1985 gemacht haben, werden Arne Wielander und ich uns in diesem Jahr, bei dieser Ausgabe, dem Jahr 1986 widmen, das ähnlich aufregend gewesen ist wie der andere Jahrgang. Ich fange mal an mit einem Film, den ich ausgesucht habe, der mir besonders viel bedeutet hat, und zwar Manhunter von Michael Mann. Dieser Film, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll oder welcher Aspekt ich da am meisten hervorheben soll. Diese ganze Geschichte um Hannibal Lecter ist ein derartiges Franchise geworden, vor allen Dingen verkörpert durch Anthony Hopkins und durch den Film von Jonathan Demme von 1991, dass dieser Film, Manhunter, der auf dem Thomas Harris-Roman Red Dragon, Roter Drache, beruht, schon in Vergessenheit geraten ist, weil er ja vor der Verkörperung Anthony Hopkins als Lecter eingesetzt hat. Ist aber trotzdem ein extrem sehenswerter Film, viel besser als Brad Ratners Red Dragon, also der Neuverfilmung mit Hopkins von 2001. Das Besondere ist an diesem Thomas Harris-Roman, warum ich ihn auch so gerne mag, ist, dass er so ein bisschen sowas, natürlich nicht der Erfinder der Forensik gewesen ist, aber doch die Forensik und die Psychopathie von Mördern und Serienkillern, so wie Arne Wieland und ich das in Mindhunter schon mal behandelt haben, doch erheblich mit nach vorne getragen hat. Also ich vergleiche das immer mit dem Robert Bloch-Roman Psycho oder meinetwegen auch dem epigonalen Werk Brian De Palmas Dress to Kill von 1980, in der halt psychopathische Mörder aufgrund von Kindheitstraumata gezeigt werden und wie es überhaupt passieren kann, dass man als misshandelter junger Mensch zu so einem Mörder wird. Bei Manhunter geht es um den Mörder Francis Dolarhyde, der tagsüber ein normales Leben als Fotoentwickler führt, so ein bisschen wie diese Robin Williams-Figur, später diesen Thriller, den kennst du wahrscheinlich auch, Arne, bekannt geworden ist. Und der,
One Hour Photo.
Genau, One Hour Photo. Robin Williams. Ja. Und jetzt hat, genau, und dieser Francis Dolarhyde ist halt jemand, der, da würden wahrscheinlich Hobbypsychiater sagen, hat eine orale Fixierung, beißt seine Opfer tot, oft auch mit einem künstlichen Gebiss, wie sie sich einverleiben und dann selber zu einer Art Supermensch zu werden. Und seine psychopathische Ausprägung ist durch das schlimme Kindheitserlebnis begründet, dass er sozusagen als Waisenkind weitergereicht wurde, bis er bei der Großmutter gelandet ist, die ihm die Kastration angedroht hat, sollte er weiter an sich rumspielen und dann seinen kleinen Penis zwischen die beiden Hälften einer Schere gelegt hat und ihm sozusagen mit Kastration gedroht hat, was ihn zur Kastrationsangst geführt hat und er deswegen halt zum Mörder wurde. Er heißt im Original Tooth Fairy als Mörder, das ist sehr unglücklich übersetzt worden im Deutschen zu Zahnschwuchtel, ist eigentlich die Zahnfee. Naja, und dieser Mann treibt jetzt irgendwie.
Ich glaube, in der Synchronfassung, wie man sie heute sehen und hören kann, ist es die Zahnfee. Also ich habe kürzlich den Film gesehen.
Dann war das nur der Roman. Ja,
also es heißt jetzt Zahnfee, ist glaube ich sein Spitzname, den er sich auch selbst gibt. Sozusagen sein Künstlername und die Chiffre, unter der er tätig ist, übrigens auch an den Inhaftierten Hannibal Lecter schreibt, der ihn berät aus dem Gefängnis. William Peterson ist der Ermittler, der schon durch Hannibal Lecter nicht traumatisiert ist, aber nach der schrecklichen Erfahrung wird er jetzt abermals konfrontiert mit einem, man weiß nicht, psychopathischen Serienkiller, jedenfalls einem sehr bedrohlichen Mörder, der nach ähnlichem Muster vorgeht wie Hannibal Lecter, ja, der sich bezieht, der ist eigentlich ein Epigone des Hannibal Lecter und ein Bewunderer auch. Und deshalb wird William Peterson geholt, der für immer abschließen wollte mit den traumatischen Erinnerungen und der mit seiner Familie lebt und wie es immer so ist, er kann da nicht widerstehen, er lässt sich darauf ein, zuerst ein bisschen und dann wird er zum obsessiven Ermittler.
Er wurde durch Lecter ja auch mal verletzt, deswegen wollte er komplett aufgeben und hat eine leichte Entstellung und wenn man natürlich sowas vor sich herträgt, dann kann man damit nicht wirklich abschließen, solange es nicht verheilt.
Und doch besucht er alsbald nach 25 Minuten, Lecter in dessen Zelle. Also das ist die Szene, die man aus Schweigen der Lämmer kennt, Jodie Foster, die Lecter wieder sieht und oder die Lecter zum ersten Mal begegnet. Also sie kommt als Novizin, Peterson kommt als jemand, als alter Bekannter, der also mit Abscheu, auch mit Hochachtung, mit gewissem Respekt beiderseitig. Und der zynische, der höhnische Lecter, übrigens Lektor hier geschrieben.
Aber nur im Film.
Ja.
Also Lektor. Harris nennt ihn den Lektor weiter.
Das war etwas rätselhaft, weshalb Lektor, aber vielleicht
ist der Lektor. Die haben ihn wahrscheinlich nicht getraut, genau. Ja, der Lektor, Autorität, die halt Dinge.
Übrigens ist er auch eine Art Lektor. Er liest nämlich die Briefe, waren handschriftlich angefertigte Fetzen auf Klopapier. Sag den Namen bitte. Des
Ermittlers.
Des Mörders.
Francis Dolarhyde.
Ja, mhm. Francis. Der
im Film übrigens Dolarhyde heißt. Also Dolarhyde. Zum Dollar einen Dollar gemacht, um Dolarhyde. Das auch nochmal zu vereinfachen. Ja.
Also ne, das ist so eine Sache mit den Namen, die hier mehr oder weniger sprechend sind. Nun, jedenfalls schickt er versteckte Nachrichten an Lecter, mehr oder weniger versteckte Nachrichten, und die kommunizieren, also der will Kontakt aufnehmen. Und bezieht sich auf sozusagen die mörderische Kunst des Lecter, diesen schon legendären Fall.
Ne? Wobei natürlich Lecter von vornherein viel intelligenter ist als Dolarhyde. Also dieses Machtverhältnis zwischen demjenigen, der die Briefe beantwortet, also das Idol und dem Schwächeren, wird eigentlich, finde ich, schon ziemlich schnell dargestellt. Also Dolarhyde ist clever und bauernschlau, aber er ist auf keinen Fall der Intelligentere.
Nein, gewiss nicht. Er bezieht sich auf einen Lehrer, auf einen überlegenen Lehrer und Mentor, der aber ja nicht wusste von seinem Schüler und der jetzt aber mit gewisser Faszination das begleitet. Der Film verliert Lecter aber weitgehend aus den Augen.
Wie im Roman
auch. Das wird nicht durchgehalten oder soll nicht durchgehalten werden. Die Bedeutung Lecters ist viel geringer als in dem späteren Film
von Jonathan Demme. Also er macht eine, ich weiß nicht, ich kenne das, ich habe das Buch extrem präsent, den Film habe ich jetzt in den letzten Jahren nicht geguckt, aber ich weiß, dass es im Buch extrem brutal ist, dass es im Lecter gelingt, an Dolarhyde die Adresse des Ermittlers Will Graham, also William Peterson, weiterzuleiten, damit Dolarhyde ihn umbringen kann. Ja. Das ist sehr gemein. Insgesamt ist natürlich Lecter so ein bisschen, also ich vergleiche immer gerne Brian Cox, der ihn spielt, mit Hopkins. Ich weiß nicht, wen ich besser finden soll. Also Cox ist ein bisschen mehr so der kleine Kobold, der so Briefe verteilt und damit Leute ärgert. Lecter ist natürlich mehr der stillstarrende Sonderling geblieben. Ja. Ich weiß gar nicht genau, wen ich besser finden soll. Aber es gibt eine Sache, die ich mir gemerkt habe, und das hatte nämlich Lee Child, der Schriftsteller Jack Reacher, nämlich mal geschrieben, und das hat mich schon so ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht. Er sagt, dass Harris irgendwann so dem Hagiographischen irgendwie anheimgefallen ist, also dass er sozusagen seine eigene Kreatur irgendwann begonnen hat zu vergöttern und zu idealisieren. Er hat gesagt, in Red Dragon und Silence of the Lambs war Lecter halt noch der Arzt und Kannibale. Ab Hannibal wurde er halt zum Weinliebhaber, der alle Weinsorten kennt. Und hätte sich zu sehr in seine eigene Figur des Lecter verliebt. Also wer Lecter mit etwas nüchternen Augen sehen will, ist vielleicht bei Red Dragon deswegen noch am besten aufgehoben.
Ja, der Film ist in der Hinsicht realistischer. Sicher ist er in der psychologischen Motivation etwa so hanebüchen und unglaubwürdig wie im Schweigen der Lämmer auch. Es kommt da sehr vieles zusammen. Das, was du als Forensik beschrieben hast, dem wird hier sehr viel Bedeutung beigemessen und vieles davon ist einigermaßen bizarr. Also in der Tatortforschung, Peterson befasst sich manisch mit den kleinsten Hinweisen. Und es werden die Zweige überprüft im Garten der Familie, die Super 8 Filme werden immer und immer wieder angeschaut. Was fasziniert ihn an diesen beiden Frauen? Dann bestialische Morde, die auch durch das Trauma des Mörders nicht recht motiviert erscheinen. Es ist dann so, und das ist das Herz des Films, dass dieser Laborant, der einigermaßen unauffällig lebt, aber mit diesen sadistischen Neigungen und mit diesen Fetischismen lebt, dass der sich verliebt in eine blinde Laborantin, in eine Kollegin, die er jeden Tag vor Augen hat, die ihn nicht sehen kann. Und die ihm aber dann zugetan ist, die mit ihm nach Hause geht und die für ihn Zärtlichkeit empfindet, während er die Super 8, die Privatfilme der Familie, der getöteten Frau schaut, zu Hause auf seinem Fernseher.
Das ist die
Videofilme.
Film natürlich
und sie sitzt
verkürzt.
Neben ihm und er serviert ihr ein Getränk.
Das ist im Roman ein bisschen anders. Also da ist natürlich so, dass es muss im Film auch verkürzt sein auf 120 Minuten, aber im Roman lässt Dowler halt ja tatsächlich von seinen Taten, weil er sagt irgendwie, er hat sich jetzt verliebt, eine Frau liebt ihn, wie er ist. Da kommt irgendwann der rote Drache, also das William Blake-Gemälde, das ihn einflüstert, dass es so nicht geht. Sein Über-Ich sagt ihm, du musst weitermachen mit dem Töten.
Ja, und im Film ist das der Moment der Liebe, könnte der Moment der Heilung sein. Er wird als Mann wahrgenommen von der blinden Frau, die ihn nicht erkennen kann, die nicht erkennen kann, dass dieser Mann auch körperlich einigermaßen, nicht absonderlich, aber doch kein schöner Mann. Groß, unbeholfen, vorgerücktes Alter, ein Sonderling in jeder Hinsicht. So, aber sie verliebt sich in den, und es gibt dann auch eine sexuelle Verbindung und er sieht sich bestätigt und dann gibt es die Michael Mann-Momente. Er hat damals Miami Vice erfunden und gedreht. Es sind auch hier schon die später für die 80er Jahre prototypischen Neonfarben, die weißen Anzüge, die Sommerkleidung von Peterson und seiner Frau, die Sonnenuntergänge. Es steht Dowler halt dann mit der blinden Joan Allen vor dem Fluss und
ja, und dann gibt's die Sonne diese ganz
geht
schlimme, unter,
oder die Sonne geht auf.
Diese ganz schlimme Kitschszene, diese ganz schlimme Kitschszene, als Dowler halt beobachtet, wie ein Arbeitskollege dieser Reba, dieser Frau ihr dann versucht, einen Kuss zu geben, und wohl er gar nicht so hintersteckt, aber das ist so montiert in einer Minute, dass es passiert. Ich finde das alles okay. Also Michael Mann hatte mit Thief einen super Film gemacht. Dann hat er irgendwie so einen Nazi-Mystery-Film gemacht, den keiner kennt. Dann kam Miami Vice. Aber ich fand Farben und so, diese Stilisierung der Farben fand ich alles gut.
Ich kann nur mal sagen, Weiß natürlich in der Architektur.
Wenn man jetzt, das klingt immer so doof, wenn man sagt, wenn man eine Romangrundlage kennt und so weiter, aber da muss man halt auch erkennen, wo der Film an seine Grenzen gestoßen ist. Es gibt zum Ende des Romans ein großes Versteckspiel mit Identitäten. Dowler versucht unterzutauchen, seinen Tod vorzutäuschen. Seine blinde Frau soll denken, er sei tot. Graham soll denken, er sei tot. Und das wird alles am Ende des Films ein bisschen blöd abgekürzt, indem Michael Mann aus Budget, Drehbuch oder sonst Gründen beschlossen hat, wie bei Miami Vice, spring mal in Zeitlupe durch die Glasscheibe und baller auf ihn drauf. Und das ist halt zu schlicht, das gibt's im Buch so nicht.
Das ist tatsächlich nach Art einer Episode von Miami Vice, da ist keine Zeit mehr, ist alles gerafft. Vorher wird auf die Ermittlungsarbeit und eben diese Forensik und die Spurensuche und der Versuch der Einfühlung, darauf wird sehr, sehr viel Zeit verwendet. Am Ende wird alles hektisch und dann ist tatsächlich natürlich mit Anlauf der Sprung durch die Glasscheibe, während der Missetäter, der Schurke, die das Opfer bedroht und ist kurz davor, die blinde Joan Allen umzubringen. Also man muss natürlich, man ist natürlich, wird in der Aufregung gehalten, kann er es tatsächlich fertig bringen, kann er es über sich bringen. Und er zögert und zögert und sie stehen in der Küche und sie zieht sich in die Ecke zurück, sie spürt, was bevorsteht und drückt sich in die Ecke und dann Petersens Sprung durch das Fenster, die Glassplitter und dann die Überwältigung. Er wird auch selbst verletzt, aber da kommt dann natürlich bald die Verstärkung von außen und so endet es tatsächlich wie wie die Folge einer Kriminalserie.
Im Buch täuscht er vor, dass das Haus abbrennt, mit ihm auch. Und die blinde Frau Reba spürt halt den Körper des Toten. Dowler halt. Ich glaube, er hat im Buch so getan, als würde er sich erschießen. Und sie spürt einen toten Körper und es stellt sich später heraus, dass er einfach jemand anders umgebracht hat und dann hingelegt hat. Aha. Damit sie denkt, er sei tot. Ja. Und in Wirklichkeit besucht er Will Graham schon da in Malibu in seinem Familienhaus, um ihn umzubringen und seine ganze Familie auch. Was ihm misslingt, seine Frau wird Augenzeugin, wie Graham noch weiter entstellt wird Und damit wird auch impliziert, also über Graham wird kurz im Silence of the Lambs noch weitergeredet, wird impliziert, dass die Ehe das auch nicht überlebt hat und er selber auch nicht, dass es Graham geschafft, dass es ein Täter geschafft hat, ins Eheleben des Ermittlers einzudringen.
Ja, auch in dem Film wird die Familie natürlich bedroht und dann an einen anderen Ort gebracht, in ein Haus und bewacht. Und am Ende steht Peterson mit seiner Ehefrau am Strand und sie schauen aufs Wasser. Und tragen die schöne Sommerkleider.
Ja,
so, ich finde es also aber in da dem ist ja. wieder das Idyll und auch noch kein Vorschein auf Misstrauen oder die späteren Verwerfungen, die das sicherlich auslöst, sondern es ist ein kitschiges Ende.
Es gab ja viel Streit darum um den Titel Manhunter. Viele waren damit unzufrieden, weil sie gesagt haben, man hätte ihn Red Dragon nennen müssen. So, da haben aber einige gesagt, Produzenten haben gesagt, wir hatten noch von Michael Cimino im Kopf den Flop Year of the Dragon. Andere hatten befürchtet, man könnte an Bruce Lee-Filme denken. Michael Mann wollte ihn eigentlich Red Dragon nennen, aber dann haben sie alle auf Manhunter geeignet. Ich weiß, ob es eine De Laurentiis-Produktion gewesen ist, würde ja irgendwie passen. Manhunter finde ich als Titel nicht so wirklich geeignet. Aber ansonsten würde ich sagen, ist es ein relativ gelungener Film, der gerade, weil er halt nicht auf den Hopkins-Faktor setzt, innerhalb dieser Reihe extrem sehenswert ist. Viel sehenswerter als das Remake, das stargespickte Remake mit nicht nur Hopkins, sondern Edward Norton als Ermittler, Philip Seymour Hoffman als Reporter und wer noch alles mitmacht. Also ich bin im Endeffekt eigentlich relativ zufrieden gewesen mit dem Film.
Der Red Dragon war später möglicherweise zu groß besetzt, zu groß gedacht. Ja. Manhunter ist ein kleiner Film. Später wurde er immer rekurriert. Also als das Schweigen der Lämmer in die Kinos kam, Oscars gewann, Jonathan Demme plötzlich großer Großregisseur. Und der Film auch so enorm kommerziell erfolgreich war, Anthony Hopkins, Oscar. Da wurde manchmal gesagt, na, aber dieser Manhunter, der ist toll. Muss man auch mal sehen. Ich habe ihn erst viele Jahre später gesehen. Mittlerweile ist natürlich Michael Manns Ästhetik ungünstig gealtert. Über Ridley Scotts Hannibal-Film wäre auch noch viel
kann zu sagen. Kann man andermal
reden. Da sprechen wir drüber beim Jahr 2000, genau. Glaube ich. Aber du hast eben gesagt, Dino De Laurentiis, eine Dino De Laurentiis-Produktion, der Studiobesitzer und Großproduzent, übrigens vor einer Weile gestorben, der hat auch David Lynch Blue Velvet produziert, ermöglicht.
Und nicht nur das, Lynch war ja auch in Verhandlung für die Regie für Manhunter sogar. Ja. Lynch hätte abgelehnt mit dem Argument, dieser Film sei ihm zu krank. Muss man sich mal vorstellen. Jetzt geht's weiter mit Unsinn. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was light. Ja, das war Blue Velvet. Der Song zum Film Blue Velvet, den viele für den wichtigsten Film des Jahres 1986, wenn nicht für einen der wichtigsten Filme von David Lynch halten.
Und des Jahrzehnts.
Und des Jahrzehnts auch. Ich will, den Film hast du dir ausgesucht, deswegen werde ich gar nicht so lange jetzt vorquasseln. Ich will nur sagen, dass ich immer noch der Ansicht bin, Robert Loggia, der den Bösewicht gespielt hat in David Lynchs Lost Highway, hat für diese Rolle auch vorgesprochen, hätte den Part gerne gehabt. Ich muss sagen, ich hätte ihn lieber gehabt als Dennis Hopper. Ich bin nicht so ein Freund der Dennis Hopper-Darstellung gewesen. Das war für mich schon so ein Mega-Acting im Stile von Nicolas Cage oder Jack Nicholson. Ja. Aber es gibt eine Sache, die mir gefallen hätte, die Lynch leider nicht umgesetzt hat. Ich weiß nicht genau, warum. Er hatte ursprünglich geplant, dieses Gas, das Hopper einatmet, mit seinem Helium-Effekt auszustatten, sodass er dann mit erhöhter Stimme sprechen würde. Das hätte ich für extrem gelungen gehalten, hat vielleicht technisch
nicht funktioniert. Ja, aber das wäre natürlich noch mehr gewesen. Also zu dem Overacting und dem
Message. Aber wenn schon, denn schon.
Dennis Hoppers wäre auch noch das gekommen. Vielleicht das Schwächste in dem Film, der ja grell ist. Also wir hörten Bobby Wintons Song Blue Velvet aus dem Jahr 1964, eigentlich der Anlass für den Film. Lynch hat das gehört und oder kannte das Lied natürlich aus seiner Jugend und es brachte ihn auf die Idee, natürlich die Geschichte eines College-Studenten, der in seine Kleinstadt zurückkehrt, und das ist auch der Punkt, der Ort, an den David Lynch immer zurückkehrt, der aufgewachsen ist.
Picket Fences.
Ja, der in der Provinz aufgewachsen ist, zunächst im Norden der USA, später in Virginia. Aber am prägendsten war die Zeit in Idaho, da hat er die Kindheit verbracht. Und er kommt auch immer wieder auf den Film, also das Buch und den später gedrehten Film Peyton Place von 1959 zurück. Und die Kleinstadt, das vermeintliche amerikanische Idyll, gibt es auch in Blue Velvet. Der Student, der junge Mann ist Kyle MacLachlan. Eine Rolle, für die Val Kilmer vorgesprochen hat, der übrigens den...
Lieber Iceman gemacht wahrscheinlich, da in Top Gun.
Der den Film nicht der mehr drehen wollte. Der hat abgelehnt. Er hätte die Rolle bekommen, er hat abgelehnt.
Der Film
sei zu pervers. Hat, und pornografisch, hat die sexuellen Darstellungen abgelehnt. Mhm. So, nun kannte David Lynch natürlich Kyle MacLachlan schon von Dune, der Wüstenplanet, auch von Dino De Laurentiis 2 Jahre vorher gedreht. Der Film kein Erfolg, auch Schwierigkeiten mit dem Schnitt, überhaupt mit der Konzeption, mit den Dreharbeiten, Budget ausgeufert. Jetzt wollte Laurentiis Lynch aber dennoch die Chance geben, den Film zu realisieren. Auf seinem eigenen Studiogelände, gab noch nicht mal ein Tonstudio oder nur ein Tonstudio und nicht genügend Möglichkeiten zum Drehen. Und es gab nicht viel Geld. Und Laurentiis hat also Lynch gesagt, er könne die Kontrolle haben und den Final Cut. Allerdings müsste sein Salär etwas verkürzt werden.
Das wollte Lynch ja zuerst gar nicht glauben, ne? Das wollte er zuerst nicht glauben, weil er dachte, er hätte mit Dino De Laurentiis ein großes Problem nach dem Dune-Debakel, dass sowas nicht mehr möglich wäre. Aber auch in seiner Autobiografie, die hast du ja auch gelesen, sagt Lynch ganz klar, es hat alles funktioniert bei Blue Velvet.
Ja.
Es gab keine Probleme.
Ja. Genau, es wurde kein Einfluss genommen, es war ihm nur recht, hat er weniger Geld verdient, hat für $6 Millionen den Film gedreht und was noch schwerer zu glauben ist, die Dreharbeiten haben kaum 2 Monate
gedauert. Und Hopper galt als Wrack, ne? Man hat ihn zurückgeholt, Hopper war abgemeldet, er galt noch immer als extrem, mindestens alkoholabhängig, wenn nicht sogar drogenabhängig und er kam in der Oscar-Nominierung bei raus. Ja. Lynch hat ihm vertraut und er hat es ihm, wie man sagen würde, zurückgezahlt.
Ja.
Ich fand eine der verstörendsten Szenen, ich weiß nicht, wie du das empfandest, war, klar, alle reden natürlich über diesen Countryside-Ausflug, bei dem er ordentlich was auf die Fresse kriegt, Kyle MacLachlan. Aber es gibt diese eine Szene, in der die von Isabella Rossellini gespielte Figur, der Dorothy, nackt auf der Straße rennt, auf der Straße steht und Laura Dern ihr gegenübersteht, wo zum ersten Mal Unterwelt und normale Welt, Teenagerwelt so aufeinander prallen, dass es überhaupt nicht möglich ist, die mich eigentlich mit am meisten schockiert
hat. Ja, das ist sicher der schockierendste Moment neben dem Ohr, dem abgeschnittenen Ohr im Gras auf dem Rasenstück. Am Anfang des Films übrigens auch ist die nackte Frau auch eine Urszene bei David Lynch, der sagt, er habe, als er 9 Jahre alt war, in Idaho, in dem kleinen Dorf, wo es nur 2 Straßen gab, einmal eines Nachts, als er nach Hause ging, eine verwirrte, nackte Frau über die Straße laufen sehen. Das ist eines der archetypischen Albtraumbilder von Lynch. Man weiß gar nicht, ob er es sich einbildet, ob es tatsächlich geschehen ist, aber es kommt immer wieder in seinen Filmen vor. Nun, Isabella Rossellini, die entscheidende Figur, die enigmatische Figur, die masochistische Nachtclubsängerin, die sich deren Ehemann und Sohn entführt wurden, die sich dann mit Dennis Hopper einlassen muss, die von ihm erpresst wird und die Kyle MacLachlan begehrt und ihn küssen will am Anfang schon und die dann mit ihm schläft und die ihre masochistische Neigung befriedigen will. Der unschuldige Kyle MacLachlan, von dem Lynch zu Recht sagt, erstens, MacLachlan, der wirkt so unschuldig, er hat dieses Kindergesicht, dieses glatte Gesicht. Und der Schauspieler, der tatsächliche Kyle MacLachlan, der ist auch neugierig. Er konnte diese Rolle spielen, er war genau der in dem Schrank sitzt, und beobachtet, was durch den Spalt, Türspalt, was in dem Zimmer passiert und der dadurch initiiert wird. Und die Rolle der Rossellini war vorgesehen für 2 Schauspielern. Helen Mirren erstens und Hannah Schigula. Hannah Schigula wurde gefragt von Lynch und hat es abgelehnt, auch mit der Begründung zu pornografisch-sexuelle Szenen, das wollte sie nicht spielen. Bei einer Feier in New York City, wo Isabella Rossellini wohnte bei einem Empfang, hat Lynch sie kennengelernt, hat sie gefragt. Rossellini wollte die Rolle sofort spielen und Helen Mirren kam dann nicht mehr in Betracht. Da war natürlich ein Glücksfall, auch für die Karriere der Rossellini.
Ja, wahrscheinlich hat ja Lynch sich auch verliebt einfach. Also die Autobiografie, ist ja sowieso ein bisschen absurd. Also ich war mit dieser Autobiografie nicht einverstanden. Also entweder du schreibst sie selber oder du autorisierst sie, wenn jemand anders das macht. Aber dieses duale System, dass er eine Journalistin beauftragt hat, das zu schreiben und er anschließend dann seine Sicht der Dinge hinterher schreibt, fand das nicht mutig. Und das Interessante ist auch, es ist in dieser Autobiografie beiden nicht gelungen klarzustellen, dass jemand wie er, der nur die Kunst im Kopf hat, sich auf Menschen nicht einlassen konnte. Also mit anderen Worten, er ist auch durch die Betten gestiegen. Ich glaube, er hat sich ziemlich schnell in Rossellini verliebt. Seine damalige Frau, die glaube ich auch Mutter eines Kindes war. Ich weiß nicht, ob Jennifer Lynch entsprungen ist aus der Beziehung, die er davor hatte. Aber ich glaube, ich meine, klar, Isabella Rossellini ist eine gute Schauspielerin, das will ich dadurch nicht abwerten, aber er hat ja doch auch eine Gefühlsentscheidung getroffen.
Ja, sicher. Also, die haben sich ja unmittelbar erst kennengelernt. Aber Rossellini spricht in der Rückschau sehr respektvoll von ihm und sagt auch, es ist eine große Freundschaft daraus geworden. Es war aufgebraucht nach etwa 10 Jahren, glaube ich, 12 Jahren. Und ohne Bedauern. Also und vor allem hat es ihr natürlich mindestens diesen großen Film, wenn nicht eine Karriere, ermöglicht. Und macht keinen Hehl daraus, dass sie natürlich ein schwieriger Mann und ein Künstler ist. Aber nun, sie war solche Künstler gewohnt. Und wollte sie und bezeichnet Martin Scorsese als mindestens so schwierig und problembeladen. Ja. Nun, aber aufmerksam wurde man auf die Schauspielerin Rossellini, Tochter von Ingrid Bergman und von Roberto Rossellini durch diesen Film. Man hätte ihr so eine Rolle wahrscheinlich nicht zugetraut. Sie war dann das schöne Gesicht einer, ich glaube,
L'Oreal.
Kosmetik. Ja, eine
Kosmetikfirma. Aber ich meine, Lynch hat sie dann ja nochmal völlig ohne Not, muss man sagen. Also die Rolle in Blue Velvet war nötig. Also die Figur war natürlich nötig, weil sie zentral für die Geschichte ist. Aber er hat ja Rossellini nochmal eine Figur gewidmet, völlig ohne Not, für seinen nächsten Film Wild at Heart. Da spielt sie ja auch mit.
Ja.
Völlig grundlos eine Figur, die der ganze Film nicht benötigt. Damals zum ersten Mal gemerkt, er baut seine Liebsten da irgendwo ein, um sie zu beschäftigen. Und aber das ist ein anderes Thema, Wild at Heart. Der ist auch nicht wirklich gelungen, der Film. Aber da sieht man mal, dass es auch leere Rollen in seinem Oeuvre gibt.
Ja, ist so comichaft und operettenhaft überzogen, natürlich mit voller Absicht. Mit Nicolas Cage, auch mit dann Laura Dern, die auch in Wild at Heart eine tragende Rolle spielt und in so vielen späteren Filmen von Lynch. Sie ist eigentlich ist eine entscheidende Schauspielerin, die nahezu jede große Frauenrolle verkörpert. Aber sie ist nur die zweite Frau in Wild at Heart, in Blue Velvet.
Es gibt ja diese Szene, die muss ich ganz kurz denken, mit Sandy, also von Laura Dern, in der Kyle MacLachlan, also wirklich eine Szene, von der man eigentlich denken würde, die braucht kein Film. Aber im Lynch-Kosmos, wo auch viele Nettigkeiten zwischen den Leuten im Heartland ausgetauscht werden, ergibt das dann doch wieder Sinn. Der Besuch Kyle MacLachlan einfach so das Haus von Sandy, ihren Eltern, schüttelt dem Vater die Hand, hält Smalltalk mit ihm, wie es geht, ob alles in Ordnung ist, und dann verlässt er das Haus wieder. Und diese Szene ist sozusagen ein Teil dieses Films, der für die Handlung überhaupt keine Bedeutung hat, aber zeigen soll, dass es halt eine normale Welt geben kann.
Ja. Mhm. Also ist natürlich immer bei Lynch die Konfrontation des Kleinstadtamerikas, des idyllischen, behaglichen Kleinbürgerlebens und des Alltäglichen, und des absoluten Schreckens, des Horrorvakuums, des absolut Unerklärlichen und des Enigmatischen, hier verkörpert natürlich durch Dennis Hopper, aber auch durch die abgründige Gestalt Rossellini, die Kyle MacLachlan vollkommen in den Bann zieht, auch durch das Singen des Liedes Blue Velvet und die Verführungskraft. Und man sieht das noch in Twin Peaks 3, in den Szenen, in den Bühnenszenen, wenn die Bands und die Sänger auf der Bühne stehen, in diesem Roadhouse, und ihre Lieder singen. Also das ist dramaturgisch gar nicht eingebunden, aber es wird dann 4-5 Minuten am Ende einer Episode. Und da ist immer diese Faszination und es ist immer diese Musik, die dann Badalamenti natürlich gemacht hat für Twin Peaks und für so viele Filme.
Wobei natürlich nochmal unterschieden werden muss zwischen der Performance der echten Künstler, wie jetzt Eddie Vedder auch bei Twin Peaks 3 und so weiter, und natürlich dem Schauspiel der Karaoke oder noch schlimmer des Playbacks. Das macht ja, glaube ich, Dean Stockwell in Blue Velvet. Ja. Also er singt ja, glaube ich, nicht, sondern bewegt nur die Lippen oder so. Ich glaube, dass es eine Performance ist, was ja auch dem Ganzen nochmal eine gewisse Morbidität gibt, weil man sieht, dass jemand einfach total irre ist. Der leistet nicht mal was, der integriert, der tut so, als wäre er jemand anderes und lebt in einer totalen Fantasiewelt.
Ja. Und solche musicalhaften Szenen und Karaoke oder so Musical-Darstellungen gibt es auch in Twin Peaks. Also da wird dann auch getanzt und gesungen, plötzlich mitten in der Handlung. Also
dieser verrückte, auf der Bühne im Gemeindehaus.
Der verrückte Vater, glaube ich, von
Leland.
Der Leland.
Lass uns tanzen für Laura, sagt er doch immer. Ne? Ja, Lass uns tanzen.
Genau. Und da merkt man, also offenkundig unzurechnungsfähig, möglicherweise der Mörder seiner Tochter. Und aber sehr lustige Vaudeville-Momente. Und das ist in Blue Velvet natürlich schon vorweggenommen, das ist Lynch-Universum bereits. Ein Film, der erfolgreich war, der dann als Kultfilm aber noch viel erfolgreicher, vor allem wirkungsmächtiger wurde und der Lynch etabliert hat, nach dem Elefantenmenschen und dem großen Fiasko vom Wüstenplaneten. Er wurde für die beste Regie immerhin nominiert für einen Oscar.
Hopper
schon
auch.
Bemerkenswert. Mhm. Hopper wurde auch nominiert, die Karriere wurde noch einmal reaktiviert.
Er wurde nachher zum Prototyp des Bösewichten. Also, Gary Oldman und Willem Dafoe wurden dann Ende der 80er bis Mitte der 90er zu den Waterworld und Speed-Bösewichten. Aber na gut, wollen wir weitermachen?
Mit welchem Film?
Gut, machen wir weiter mit einem Film, bei dem ich nochmal zurückkommen möchte auf einen unserer kritischsten, aber auch konstruktivsten Hörer, Citizen Kane. Und zwar hat Citizen Kane kommentiert, wie wäre es denn mal, wenn wir für 1986 auch mal schlechte Filme oder eine Liste der schlechten Filme machen würden. Ich stelle jetzt einen Film aus deiner Liste vor, den ich so auf meiner Liste habe. Allerdings muss ich dich enttäuschen, denn ich bezeichne ihn zwar nicht als Meisterwerk, aber als guten Film. Und zwar John Carpenters Big Trouble in Little China. Ja, ein nicht wirklich gelungenes Lied, aber übrigens lustigerweise gesungen von John Carpenter selbst, der extra für den Score für Big Trouble in Little China die Band namens Coupe de Villes gegründet hat. Interessant ist an diesem Film, es gibt zwei Sachen. Zunächst einmal kann man gar nicht überbetonen, wie gut Carpenter mit seinem Lieblingsschauspieler Kurt Russell, der übrigens auch mein Lieblingsschauspieler ist, zusammengearbeitet hat. Es ist ihm gelungen, die vierte gute Figur in Folge zu erschaffen. Also vier in Anführungszeichen, denn das erste Mal, als die beiden zusammengearbeitet haben, war für das Biopic Elvis. Die Figur konnte er natürlich nicht erfinden, aber er hat es halt geschafft. Es war übrigens die erste Elvis-Verfilmung überhaupt nach seinem Tod von 78. Also Elvis ist 77 gestorben, der Film kam 78. Zwei Teile fürs Fernsehen, Kurt Russell spielt Elvis, das war sehr gut. Danach kam, wie alle wissen, Snake Plissken aus Escape from New York und MacReady aus Das Ding. Und jetzt gab es für Big Trouble in Little China Jack Burton, den Trucker. Dieser Film war ein großer Flop 1986. Carpenter, das macht er leider sehr oft, verteilt auch gerne die Schuld und sagt dann halt irgendwie, das Studio hat ihn nicht ausführlich unterstützt in seinen Bestrebungen. Das Besondere an diesem Film sind zwei Sachen. Zum einen, das kann man auch überall nachlesen, ist keine Raketenweisheit, die ich jetzt sage, ist, die Figur des Truckers Jack Burton ist nicht wirklich notwendig für die Geschichte des Films. Er wird schnell zum Assistenten über seinen chinesischen Freunden, die eine Mission erfüllen haben, nämlich eine westliche Frau mit grünen Augen aus einem unterirdischen Höllenkomplex von lauter chinesischen Teufeln zu befreien. Also die Fantasy-Filme des Jahres 86, die gingen auch ganz schnell ins Unterirdische. Das kennt man von Auf der Suche nach dem goldenen Kim mit Eddie Murphy, aber auf dem Tempel des Doom 2 Jahre vorher, es dreht sich also alles unten ab. Aber das Besondere ist noch, vor Tarantino hat Carpenter das Asia-Kino gewürdigt mit fliegenden Menschen, mit Mystizismus und einfach mit einer Art Interpretation des Martial-Arts-Kinos, wie es das in Hollywood 1986 einfach noch nicht gegeben hat. Er war der Erste, Tarantino hat das auch anerkannt, indem er in Death Proof das verschwitzte Trägerhemd von Kurt Russell, Jack Burton, sich an die Wand der Kneipe gehängt hat. Also ein fast schon visionärer Film für Hollywood. Ursprünglich sollte der in einer Westernstadt spielen, das ging aus Budgetgründen nicht, also hat man es nach Chinatown in San Francisco verlegt. Das Problem mit dem Film ist nur, dass ich habe, dass er ab der Hälfte des Films zu so einer Aneinanderreihung von Action-Szenen wird und sich nicht mehr wirklich weiterentwickelt.
Ja, und dass der Film zugleich eine Komödie sein will, ein Thriller, ein Entführungsfilm, Hokuspokus, das Übersinnliche. Er zeigt augenzwinkernd die chinesische Mythologie und Okkultes oder wie soll man sagen, Magie und Zauberei. Ne? Und naturgemäß ist nichts davon irgendwie realistisch. Es findet alles in Kulissen statt. Auch dieses Chinatown wirkt vollkommen künstlich. Man sieht die Pappkulissen. Ne?
Ja, wobei lustigerweise Russell, das hat Homer Simpson von ihm übernommen. Es sind so Nuancen, also die meisten machen ja diese Papier, diese Reißtüren irgendwie auf. Er rennt die einfach durch.
Ja.
Das macht Homer Simpson auch. Also Slapstick-Momente sind teilweise schon gelungen, aber du hast recht, es ist einfach ein Genre-Potpourri, ohne sich wirklich festlegen zu können.
Ja, und dann, das war damals wahrscheinlich verstörend für das Publikum von Filmen von John Carpenter, von Hollywood-Filmen überhaupt, die auch nicht wussten, nach der Klapperschlange, was ist denn jetzt von diesem launigen Helden Kurt Russell, der natürlich immer zur Hilfe eilt und immer Trucks fährt und es spielt übrigens die britische Schauspielerin mit, die
später, Kim Cattrall.
Ja, Kim Cattrall, die viele Jahre später in Sex and the City noch einmal populär wurde. Die hat da eine durchaus tragende Rolle und kommt immer mal wieder in die Handlung. Und also es ist ein hektischer, einigermaßen vergnüglicher, aber fragmentarischer Film. Natürlich nicht ernst zu nehmen, ist ja so auch nicht gedacht. Das ist ein Unterhaltungsfilm, also, der keinen Anspruch erhebt auf etwa die Dramatik, und das Apokalyptische von die Klapperschlange oder das Ding aus einer anderen Welt, dem Remake.
Ja, das Ganze hat im Grunde genommen einen großen Vorteil gehabt. Carpenter überwarf sich mit den Studios, ich glaube, das war Universal, und hat danach wieder Independent gedreht. Also schon ein Jahr später kamen dann die Fürsten der Dunkelheit und Sie leben. Zwei großartige Filme, mit denen er die 80er abgeschlossen hat. Was hältst du davon, wenn wir diesen Film einfach jetzt weiter übergehen und gleich zum nächsten? Wir wollen ja unsere Zuhörer überraschen und machen kurze und längere Besprechungen.
Und kommen wir zu Die Farbe des Geldes?
Absolut. Mhm. Und zwar mit einem Lied. Arne hat es jetzt schon quasi gespoilert. Mit dem das vielleicht keiner wirklich in Erinnerung bringt mit diesem Film. Aber durch diese 30 Sekunden müsst ihr jetzt nun mal durch. Ja, das war One More Night von Phil Collins, eingespielt mit Sicherheit bei der Billard-Szene. Ich habe das nicht mehr so richtig im Kopf. Tja, was soll man von Tom Cruise halten? Er hat es in sehr jungen Jahren geschafft, eigentlich sofort mit allen Wichtigen zu drehen. Das war jetzt Scorsese. Davor hat er schon mit Ridley Scott für Legende gedreht, über den wir auch schon gesprochen haben. Paul Newman hat seinen Oscar endlich bekommen. Das war das zweite Mal, also Fun Fact, jetzt zweite Mal für Scorsese, dass er seinem Hauptdarsteller einen Oscar gegeben hat, vorher De Niro für Raging Bull. Es ist, glaube ich, einer deiner drei Lieblingsfilme von ihm, oder?
Das kann man sagen, ja. Möglicherweise, mein allerliebster Film ist es nicht, aber es ist
der. Wer ist eigentlich dein Liebster von ihm?
Wenn ich mich entscheiden muss.
Lass mich mal raten.
Ich muss selbst raten.
Ach so, dann überlege und dann rate ich. Ich sag's dir schon mal, es ist entweder Taxi Driver oder Irishman.
Ja, also soweit ist es noch nicht mit dem Irishman. Wahrscheinlich ist es Taxi Driver, ja, tatsächlich. Noch vor Raging Bull. Aber ich hab keine verlässliche Liste. Mean Streets gehört dazu, King of Comedy auch. Also durchaus auch die Filme, Scorseses Filme der 80er Jahre.
Du weißt ja, wenn man über Taxi Driver und King of Comedy redet, muss man auch über den Film reden, der da beeinflusst hat. Ne? Der wird tausendmal totgetreten. Wir nennen den Namen jetzt nicht. Aber ab und zu lacht man sich ja halt doch mal schlapp darüber, dass es so bestimmte Versatzstücke unter Journalisten geht, auf Filmbezüge und so weiter. Egal.
Wir haben auch längst darauf Bezug genommen, verschiedentlich. Und man kann es immer wieder sagen.
Ja.
Nun, Color of Money ist eine Auftragsarbeit, sozusagen Studiofilm. Das hat Scorsese später auch immer betont. Hat mit dem Drehbuchautor daran gearbeitet, nach der Vorlage, nach einem Roman von Walter Tevis. Und sie brauchten eine Starbesetzung. Und Paul Newman war natürlich gesetzt, weil es die Geschichte einer Figur ist, die nämlich Fast Eddie Felsen, die Newman 1961 in The Hustler, Haie der Großstadt, gespielt hat. Und dieser Eddie Felsen, jetzt also reichlich 25 Jahre später,
und auch wirklich 25 Jahre später,
ja,
oder?
Genau,
61
genau,
auf 86.
Ja, Paul Newman und Eddie Felsen sind gleichermaßen gealtert. Und Felsen war ein Billardspieler, ein virtuoser Billardspieler, der Poolbillard gespielt hat, gegen Geld, dem die Daumen gebrochen wurde, dazu eine Liebesgeschichte, aber vor allem die Geschichte eines Spielers und auch eines Hasardeurs, der alles einsetzt, um an das große Geld zu kommen und um den großen, den größten Spieler der Stadt oder der Region zu besiegen. Ich glaube, er heißt Minnesota Fats und am Ende unterliegt er, es wird auch viel gewettet natürlich. Und er ist eigentlich gescheitert. Jetzt begegnen wir Eddie Felsen wieder, und zwar in einem Billardsalon. Aber mittlerweile verkauft er gepanschten Whisky, also gefälschten Whisky, und vor allem die Etiketten für die Flaschen, also Wild Turkey-Etiketten für den gepanschten Whisky.
Das würde er auch für seine eigene Cocktailsoße oder Curry oder was immer er später vertrieben hat, echte Paul Newman niemals zulassen.
Eine Ketchup.
Oder Salatsoße.
Eine Salatsoße, Newman's Own. Ja. Eine sehr gute Soße, eine Käse-Kräutersoße.
Die gibt es hier auch?
Ich habe die einmal probiert. Ist eben schwer zu bekommen, aber in den USA eine sehr beliebte Salatsoße. Ich glaube, über die Jahre hat Newman mit seiner Frau Joanne Woodward etwa 60 Millionen Dollar gespendet für wohltätige.
Hat er sich wirklich dafür interessiert oder hat man ihm diese Produktmarke aus Werbegründen angetragen? Ist er so ein Salatmacher gewesen, dass er gesagt hat, mir fehlt was, ich erfinde jetzt was?
Ich glaube, er aß gern Salatsoßen. Vielleicht hat er auch gern Barbecue gemacht. Ich weiß nicht genau, wie es kam. Offenbar hat ihm jemand gesagt, du machst so eine gute Salatsoße, bring das doch mal auf den Markt. Und er hat das, Geld hatte er genügend, er hat das Geld aufgewandt für wohltätige Zwecke und hat verschiedene Stiftungen,
glaube ich. Sah man ihn auf dem Aufkleber auf der Salatsoße drauf?
Also ja, man sieht, es ist eine sehr schlechte Zeichnung, wie eine Karikatur Newmans auf dem Etikett. Sämtlicher Salatsoßen, es gibt viele verschiedene.
Color of Money hat auch ein gezeichnetes Filmplakat. Das ist auch eine Seltenheit, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, dass die sehr gut gemalten, also Mastantonio macht da, glaube ich, auch mit, ne? Und Tom Cruise,
Mary,
und
er. Elizabeth,
genau.
Mastantonio.
Die sind doch alle drei gemalt. Das ist im Grunde genommen
die Plakatästhetik
der frühen 80er. Ja.
Zwischen den beiden Männern, die groß gezeichnet
sind. Wie so Babuschkas, die so übereinander stehen.
Ja,
ne?
Genau. Und Tom Cruise mit dem Kö in der Hand. Newman nicht, denn er spielt eigentlich nicht mehr. Er hat sich zur Ruhe gesetzt. Aber er ist jetzt ist er so etwas wie ein Entrepreneur, ein Handelsvertreter, noch immer ein im Kamelhaarmantel, elegant, mit Schnauzbart mittlerweile. Aber doch eigentlich ein kleiner, einen kleinen Händler, so ein Krämer, und der zwar ein großes Auto fährt und der wettet und der kleinere Billardspieler unter seine Fittiche nimmt und der immer Ausschau hält nach einem Talent. Nun begegnet uns ihm in den ersten 5 Minuten des Films, er sitzt mit einer alten Geliebten an der Bar und will ihr die gefälschten Etiketten aufschwatzen und dann flirtet dann natürlich mit ihr. Und da kommt aus dem Hintergrund ein Spieler, den er kennt und dem er Geld gibt. Das ist mir ist der Name entfallen des Nebendarstellers, italienischer Name, so ähnlich wie Tarantino. Ja, das werde ich später nachsehen müssen. Der verlangt jedenfalls schon wieder Geld, weil er immer zu verliert. Und dann sagt Newman, hey, das geht aber schnell. Und gibt ihm noch einen Schein und er geht zurück und der Spieler ist Tom Cruise. Und ein ganz junger Spieler, den man da nicht kennt, und der ist mit seiner Freundin Mastrantonio in dieser Bar und sie sitzt am Rand selbstgewiss und beobachtet, sie weiß, ihr Freund Vincent kann von niemandem geschlagen werden. Dann kommt Newman dazu, will sich diesen Wunderspieler mal ansehen und setzt sich neben sie, beobachtet Vincent und sieht sofort, das ist der allerbeste Spieler und will ihn eigentlich gleich unter Vertrag nehmen. Und dann gibt es einen Dialog zwischen Newman und Mastrantonio und er sagt, ich würde gern gegen ihn spielen. Dann sagt sie, na ja, gut, $100 oder so. Und nach einer Weile Geplänkel sagt er, du weißt nicht, was du tust, oder? Du hast überhaupt keine Ahnung, wie du es machen sollst und wen du nicht hast. Es ist doch klar, der schlägt doch jeden. Ne? Aber man muss wissen, wie man es macht, damit man an Geld kommt. Denn sobald die Spieler merken, wie gut dieser Vincent ist, dann hören sie natürlich sofort auf.
Die Besten ist ja wie mit den Boxweltmeisterschaften. Man tritt ja nicht mehr wirklich gegen die an, die gefährlich werden können.
Ja,
genau. Ich frage mich halt beim Billard immer, ich habe den Film nicht mehr in ganz so gute Erinnerung, wie da die dynamischen Szenen eigentlich konstruiert gewesen sind. Also zunächst einmal, wie gut es wird davon abgelenkt, dass die echten Cruise und Newmans halt nicht selber spielen, sondern dass es halt irgendwelche Profis sind. Wie ist der geschnitten? Welche Sportdynamik entsteht in den Szenen? Oder spielt es überhaupt eine Rolle?
Nein, also Michael Ballhaus ist der Kameramann, ist eine der, ich glaube, 6, 7 Filme, die Ballhaus und Scorsese zusammen gemacht haben. Da ist natürlich die ganze Kunstfertigkeit von Ballhaus. Und ich glaube, Cruise konnte einigermaßen spielen. Also es ist glaubhaft, wenn er am Tisch steht. Aber bei den Stößen oder vielmehr bei der Bewegung der Kugeln, da ist natürlich dann immer ein Schnitt.
Gibt es denn so eine Szene, wo am Ende eine Kugel ist und die muss dann rein?
Ja,
das ist Finalszene,
genau.
Oder so.
Das ist beim großen Finale. Also kurzum, es ist ein Roadmovie, sie machen eine Fahrt durch die Provinz, durch den mittleren Westen und zu dritt. Es ist Mastrantonio zwischen ihnen. Und Cruise muss immer zu gebremst werden, er macht immer einen Fehler in den kleinen Billardsalons aus. Vor allem fährt Eddie Felsen natürlich die Strecken ab und die Billardsalons, die er noch kennt aus seiner Zeit. Und manche gibt's gar nicht mehr. Da sind schon Frittenbuden drin oder die Läden sind geschlossen.
Also auch ein Film über die veränderte Sportgesellschaft oder die Kneipengesellschaft wahrscheinlich. Meiste Billard wird ja in den Saloons gespielt. Ne?
Ja. Und es gab aber richtige Billardhallen, einige gibt es nicht mehr, andere haben ihr Gesicht verändert. Es gibt dann auch eine heikle Situation, in der, ich glaube, Forrest Whitaker seinerseits eine Charade aufführt und so tut, als sei er ein unbeholfener Tölpel. Und es stellt sich dann heraus, er ist ein professioneller Spieler gegen Geld und Vincent fällt auf ihn rein. Dann gibt es einen Konflikt, weil Newman das Gefühl hat, und wohl zu Recht, dass Mastrantonio ihn reizt. Die steigen gemeinsam in Hotels ab, ein Doppelzimmer für die beiden Jungen, Und Newman hat sein Zimmer, aber er merkt, dass Mastrantonio die Tür zum Badezimmer offen stehen lässt, während sie sich auszieht und duscht. Und da läuft er ins Badezimmer und reißt sie um und ins Zimmer und aufs Bett. Und sagt, wenn du es machen willst, dann machen wir es jetzt. Aber sonst, ich sage, reiz mich nicht. Ne? Ich reagiere darauf nicht. Mhm. Und Vincent wird davon nichts gesagt. Und sie reisen weiter. Und am Ende steht das große Turnier in Atlantic City, glaube ich. Und da kommen alle professionellen Poolbillardspieler des Landes. Und Eddie Felsen tritt wieder an. Er will es noch einmal wissen.
Aber eigentlich schade, dass es irgendwie so zu so einem Finale kommt. Das hat ein bisschen was Stallone over the top mäßiges, als am Ende die großen Armdrücker Weltmeisterschaften kommen.
Ja.
Es ist natürlich, im Finale, einerseits muss es darauf hinauslaufen, weil es ist zwar nicht wirklich ein Sportlerfilm, sondern natürlich auch ein Dramafilm, aber es muss natürlich um irgendeinen Sieg, um Anerkennung geben und das kann natürlich nur bei einem großen Finale stattfinden. Das lässt sich ja wahrscheinlich gar nicht anders machen. Ich fand es halt interessant an dem Film, er hat Scorsese tatsächlich auch ein bisschen in den 80er Jahren aufrechtgehalten, auch wenn es eine Auftragsarbeit gewesen ist, denn die 80er gelten ja als ein nicht so tolles Jahrzehnt. Künstlerisch vielleicht doch, aber zumindest nicht kommerziell. Nach Raging Bull von 1980 hatte er wirklich keinen großen Hit mehr gehabt. King of Comedy wurde nicht verstanden, After Hours, über den wir gesprochen haben, wurde nicht verstanden. Letzte Versuchung Jesu Christi ging sofort ins Sperrfeuer der katholischen Kritik, was ihn in ein persönliches Unglück gestürzt hat, weil er ein überzeugter Katholik gewesen ist. Da kam dieser Film doch eigentlich auch gerade genau recht.
Letzte Versuchung Christi ist der Film, den er schon vor 20 Jahren drehen wollte und den er 1988 dann tatsächlich gedreht hat, mit desaströsen Besprechungen und sehr zum Missfallen auch des Publikums. Und nun, aber Color of Money hat ihm wahrscheinlich die letzte Versuchung ermöglicht, ein Studiofilm, der viel Geld eingespielt hat, ein gelungener Genrefilm, der sich vollkommen beschränkt auf die Verbindung zwischen Newman und Cruise. Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass Cruise ein großer Schauspieler ist, hier wurde er erbracht und hat dann alles weitere ermöglicht, Rain Man mit Dustin Hoffman. Es hat Scorsese weitergebracht oder über Wasser gehalten für die nächsten Jahre. Und es war Paul Newmans Triumph. Er hat endlich den Oscar bekommen. Nicht den Ehren-Oscar, sondern er hat jetzt sozusagen aus eigenem Recht. Und mit der Rolle, für die er 1961 eigentlich den Oscar hätte bekommen sollen, können jedenfalls. Hat da reüssiert und hat vor allem auch seine Altersrollen etabliert, die er dann noch mindestens 16 Jahre gespielt hat. Mhm. Aber nun zum nächsten Film, den du vorstellst.
Ja, da fange ich einfach mal mit der Musik an und erkläre ihn dann danach. So long, child, it's all dark, and I never felt the sun. I dread to think of when the wind blows, when the wind blows. Ja, also ich freue mich allein schon deshalb, diesen Film vorzustellen, weil ich den Song so toll finde. Ich bin ja ein großer Fan der 80er-Phase David Bowies, die natürlich nicht so groß ist, seine 70er, da muss man sich nichts vormachen, aber auch nicht so schlecht ist, wie alle sagen. Das war das Titelsong When the Wind Blows aus dem gleichnamigen Zeichentrick Film von Jimmy Murakami. Das klingt erstmal sehr klangvoll, Jimmy Murakami, ich muss mich da mal ein bisschen einlesen, so ganz bekannt war der Regisseur aber nicht. Man denkt, glaube ich, immer an Haruki Murakami und denkt, das ist ein großer Typ deswegen. So, dieser Jimmy Murakami hat die Geschichte von Raymond Biggs verfilmt als Zeichentrick. Es geht um ein älteres britisches Pärchen, das den dritten Atomkrieg mitmachen muss. Man kennt ja die Plakate des Films und sieht dann diese älteren Herrschaften und denkt, okay, das ist so ein bisschen so wie Zweiter Weltkrieg, Desaster und so weiter. Aber nein, es geht tatsächlich um den dritten Weltkrieg, ausgelöst. Hier in diesem Film werden die Schuldigen auch klar benannt. Das hat sich The Day After zum Beispiel nicht geleistet. Ausgelöst durch den Krieg oder aus Konsequenzen, die aus dem Krieg entstehen zwischen der UdSSR und Afghanistan und den Stellvertreter-Waffenlieferungskriegen. So, dieses Pärchen muss also den dritten Weltkrieg erleben und hangelt sich anhand eines Überlebenshandbuchs, das es tragischerweise falsch versteht und falsch interpretiert. an lebensrettenden Maßnahmen weiter, die ihnen eigentlich nicht allzu viel bringen werden. Also sie errichten gewisse Vorkehrungen in ihrem Haus, sie leben auf dem Land, sie haben keine Bekannten und Verwandten mehr, mit denen sie überprüfen können, ob sie die Sachen richtig machen oder nicht. Und das Trügerische oder das, ich will nicht sagen trügerische, aber das Harte für Kinder ist natürlich gewesen, dass selbst im Jahr 86 Zeichentrickfilme vor allen Dingen noch als Material für Kinder und Jugendlichen wahrgenommen wurde, aber dieser Film genauso wie Watership Down eine extrem harte Überlebens- und Todesgeschichte erzählt hat, die durchaus auch traumatisierend wirken konnte. Ich möchte mal auf den Soundtrack eingehen. Roger Waters, der auch viel über den Zweiten Weltkrieg gesungen und getextet hat und auch durch den Krieg geprägtes Kind gewesen ist durch seinen Vater, der weil für die Briten gekämpft hatte, hat den Soundtrack gemacht. Der ist durchaus kurios. Also er hat das meiste hat er selber gemacht, aber Bowie hat When the Wind Blows geschrieben als Titellied. Es gibt diverse Genesis-Songs aus dem Jahr 1986, die mal mehr, mal weniger gut passen, wahrscheinlich eher weniger gut passen. Und es wurde nochmal Paul Hardcastles 19, ein typischer 80er-Jahre-Kriegssong über Vietnamkriegssoldaten, darin verwurstelt.
Ja, da kommt vieles zusammen. Bowie hat doch im selben Jahr für Absolute Beginners den Titelsong geschrieben.
Das war so ein Tutti Frutti, er hat viele Einzelprojekte gehabt. Er hat Labyrinth gemacht, auf den kommen wir auch noch zu sprechen. Er hat Absolute Beginners geschrieben, When the Wind Blows, aber allesamt gute Filmlieder.
Ja, und im Jahr davor This is Not America,
glaube genau, ich. Genau, Pat Metheny.
Der Song bekannter als der Film sogar.
Ja.
Der nicht erfolgreich war, Der Falke und der Schneemann. Mit Timothy Hutton, glaube ich.
Nun fiel ja When the Wind Blows einfach gut wegen Tschernobyl ins Jahr. Ne?
Ja.
Vorher produziert, ja. Aber kam genau zur richtigen Zeit
und raus. Und dann ein Zufall, also der Dritte Weltkrieg ist der atomare Winter. Also das Ehepaar lebt schon im atomaren Winter und abgeschottet und ja in einer Fantasiewelt, also oder in der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Ne? Also das ist ja ein britischer Film, es ist kein Hollywood-Film. Britisch-japanischer Film sozusagen. Und insofern eher in der Nostalgie des Zweiten Weltkriegs, die ja in England immer von großer Bedeutung ist. Ne? Also the finest hour eigentlich. Der Sieg über Nazi-Deutschland, Churchill, der bald darauf dann nicht mehr Premierminister, oder der schon doch der zum Ende des Zweiten Weltkriegs noch Premierminister war und dann aber abgewählt wurde, weil er Kriegspremier war. Und das ist ein Film, ich habe einen dunklen in Erinnerung, habe ihn vor langer Zeit gesehen, aber ich weiß noch, dass der Film ähnlich wie The Day After 1983, auch Watership Down, schockierend war und dass darüber gesprochen wurde, auch in der Schulklasse unter 14-, 15-Jährigen. Und keiner den Film gern gesehen hat, aber der galt als pädagogisch wertvoll, das war das eine, haben Lehrer davon gesprochen. Und es war irgendwie auch beeindruckend. Da wurde gesagt, ja, das ist ein Zeichentrickfilm, aber das ist ein ganz, ganz ernster, bitterer Film. Und im Frühjahr 1986 nach Tschernobyl wurde immerzu darüber gesprochen.
Ja, und er hat ja auch ein extrem begrenztes Personal. Ne? Also man muss sich auch einlassen können auf diese alten Leute, die auch nicht immer sympathisch wirken. Also wir haben einen sehr herrischen alten Mann, der seine Frau dann irgendwie als Pute oder so bezeichnet, weil sie seinen Anforderungen irgendwie nicht genügt in den Sicherheitsregelungen und so weiter. Es gibt kaum Leute zu sehen. Es gibt schlecht montierte Realaufnahmen am Anfang, muss man leider auch sagen, von so einer Kriegsszenerie. Und die Menschen in ihrem Umfeld verabschieden sich nach und nach. Und man weiß auch einfach, es ist sehr früh angelegt zu erkennen, wie dieser Film enden wird, wenn man sozusagen mitten in diesem atomaren Winter sich befindet und sich auch nicht verstecken kann. Es gibt keinen Keller, keinen Bunker. Also geradezu rührend, wie diese alte Leute sich unter wie so eine Finnhütte aufgestellte Matratzen in ihrem Wohnzimmer legen. Also man ahnt schon sehr früh, auch als junger Zuschauer, wie dieser Film enden wird.
Ja. Und es ist natürlich ein Mikrokosmos. Es ist sehr überschaubar. Es ist ein Film auch über das Alter, über die Hilflosigkeit. Und es ist ja zweierlei. Einerseits zwei Menschen, die miteinander alt geworden sind, die einander lieben, die miteinander streiten und im Angesicht der Ewigkeit, was sie vielleicht noch nicht begriffen haben, also in der Ausweglosigkeit, ne, die sie da ergreift. Und sie sind auch aufeinander zurückgeworfen. Und das ist auch eine sehr anrührende Konstellation. Ein Film, der heute, der selten aufgerufen wird, wird selten genannt als ein Film über die atomare Katastrophe oder über den Dritten Weltkrieg, sowie auch die mit dem sprichwörtlichen Kalten Krieg überhaupt solche Horrorszenarien selten gezeigt wurden. Es wurde die Bedrohung eher ins Weltall verlagert, riesige Kometen wie bei Deep Impact und ich glaube auch bei Armageddon ist es auch ein riesiger Komet, der auf die Erde zuschwebt.
Ja, das war noch ein Thema, ne? Der Kalte Krieg und atomare Winter. Ja. Threats, der Film aus England, The Day After, wie du schon genannt hast, der amerikanische Film und When the Wind Blows, das waren eigentlich so die drei großen Filme. Es gab noch Testament von 83 mit William Devaney, der auch das Thema behandelte, aber auch nach Wargames und so weiter nach 86, man kann sagen, When the Wind Blows war erstmal der Schlusspunkt dieser atomaren Bedrohungsfilme.
Ja, es verlagerte sich sozusagen das Schlachtfeld innerhalb der nächsten paar Jahre. Und diese Art von realistischem Szenario oder dem Versuch der Annäherung, dass das Unzeigbare und Unsagbare zu zeigen und zu sagen, das war erst einmal beendet. Kommen wir zu einem Film, der sich weit in die Vergangenheit bewegt hat.
Ohne Musik übrigens, weil ich fand den Soundtrack zu schlecht von James Horner.
Aber ja, egal, ich greife vorweg. Spielt da keine Rolle. So können wir gleich in Medias Res gehen.
Genau. Großes Latino.
Der Name der Rose. Später wurde immer mal wieder gesagt, im Namen der Rose. Also seltsam. Das,
fast James Bond-mäßig, ja, im Auftrag ihrer Majestät.
Ja, das hat sich dieser Fehler eingebürgert.
Im Namen der Rose.
Aber nach Umberto Ecos Roman, der nicht nur ein Bestseller war, sondern der auf Jahre hinaus den Büchermarkt nicht nur in Deutschland bestimmt hat, auch in Frankreich, Italien sowieso.
In allen Elternschränken stand dieses Buch.
Ja, das war überall zu finden seit 1985, da war es, glaube ich, erschienen. Es verging, oder 84, es verging nicht viel Zeit, bis die Filmrechte verkauft waren. Eine französische Produktionsgesellschaft hatte zunächst die Rechte an Ecos Roman erworben. Bernd Eichinger hat sie dann übernommen. Jean-Jacques Annaud, ein hoffnungsvoller, begabter französischer Regisseur, hatte die Regie übernommen und Eichinger beließ es auch bei Annaud. Er hat also nicht seinen deutschen Lieblingsregisseur genommen, er hat es Annaud zugetraut, der hat den Film auch realisiert, wurde dann sehr teuer, der war zunächst für 26 Millionen Dollar vorgesehen. Eichinger hat später angegeben, dass das Budget 46 Millionen Mark waren. So viel wurde ausgegeben.
Dann, womit er teurer wäre als die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen, ja, der kurz zuvor ins Kino gekommen, ja, ist.
Also ist etwas ausgeufert, aber Anno hatte, glaube ich, die Dreharbeiten unter Kontrolle. Sean Connery spielte die Hauptrolle, den ehrwürdigen Wanderabt, der mit seinem Atlatus in ein Kloster kommt, in das unheimliche Kloster, in dem lauter Todesfälle passieren, lauter Schrate und missgebildete Gestalten, genau. Also seltsame, unheimliche Mönche herumschleichen und ein furchtbares Geheimnis ist in den alten Gemäuern und stirbt ein Mönch nach dem anderen auf grausame Weise im Weinfass ertrunken und mit geschwärzter Fingerkuppe offenbar an Gift zu Tode gekommen.
Aber alle reden doch vor allen Dingen von dieser Sexszene zwischen, ja, Christian Slater, dem entjungferten Jung Atlatus und was ist das für eine Frau, eine Küchengehilfin? Oder?
Ja, ist ein Bauernmädchen, das sich ins Kloster einschleicht.
Das war ein Riesenthema damals, diese Sexszene.
Ja. Naja, weil das eine sehr explizite Szene ist und eine sinnliche, die die Initiation des jungen Christian Slater, also dieses da vielleicht 16-jährigen Novizen, ist durch eine, wie man so sagt, durch ein feuriges Naturmädchen.
Das ist Via Maler.
Bild schön, ja, genau. Und etwas älter Zeit. Oder sozusagen erfahren, ja. Wird in die Liebe eingeführt. Es ist ja ein Topos. Und das wird bei dem ohnehin sehr langen Film ausführlich gezeigt. Und es bleibt einem auch in Erinnerung. Vielleicht mehr als diese Agatha Christie-artigen kriminellen Verwicklungen in dem Kloster, die dann am Ende doch nur auf eine Pointe hinauslaufen. Es wird alles zusammengeführt in der Bibliothek. Das Wissen der Welt ist natürlich in der klösterlichen Bibliothek.
Aber auch nur das Wissen der Welt, wie die Mönche sie stricken.
Ja, genau. Oder es ist zu viel Wissen da. Es ist nämlich auch es ist nämlich die Komödientheorie, der zweite Band, nicht der Komödie, sondern der Poesie, zweite Band des Aristoteles über die Poesie. Und es glaubt ein alter Oberer, ich glaube der blinde Seher, der die Aufsicht über die Bibliothek hat, diese Theorie der Poesie müsse der Menschheit vorenthalten werden. Dieser Band von der Existenz dieses Buches dürfe die Menschheit nicht wissen.
Das ist aber eigentlich eine Story, die man doch eher lieber lesen als gucken möchte, oder?
Also ja,
wenn es um die Macht des Wortes geht.
Ja, es handelt ganz und gar natürlich von der Schrift, von der Semantik, von der Semiotik. Umberto Eco war ein Professor der Semiotik, der Zeichenlehre, und es geht ja ganz und gar um die Zeichen und um die Schrift, natürlich. Aber es ist auch ein sehr, sehr anstrengendes, gelehrtes Buch. Denn, wenn man es damals gelesen hat, als junger Mensch, dann hat man längst nicht alles verstanden.
Und es war auch ein Risiko, John Connery zu besetzen, das darf man nicht vergessen. Das 1986 war ein Jahr, in dem er nicht gesetzt war. Er hatte 1983 für Sag niemals nie nochmal James Bond verkörpert. Der Film war kein großer Erfolg. 86 gab es noch Highlander, das war genauso wie Name der Rose eine Euro-Produktion. Sein Comeback kam erst danach mit Untouchables. Und danach wurde Indiana Jones Vater und so weiter. Also der John Connery, wie wir ihn heute kennen, der große John Connery, hatte in diesem Jahr 86, also dass er für Eichinger, also ich habe als Kind schon gedacht, irgendwie James Bond spielt jetzt für Bernd Eichinger, das kam mir komisch vor.
In einem deutschen Film oder in einer deutsch-französischen.
Und dann Arnaud kannte man ja, ne, von damals war das Feuer, oder am Anfang war das Feuer, war aber auch keine Hausmarke Arnaud. Also James Bond tritt jetzt für Euro ein, für einen Euro-Film. Das fand ich zunächst einmal irritierend.
Ja, das war es. Also es schien zunächst eine Verkleinerung zu sein, dann aber ja wieder nicht, weil es ein sehr, sehr teurer, große europäische Produktion war.
Das Geisterhaus war auch so eine Euro-Produktion. Bille August, wer hat das gedreht? Meryl Streep. Da wusste man auch, Eichinger hat einfach nur große Namen zusammengekauft, die gar nicht so harmonieren wie so Real Madrid oder sowas.
Ja, das hat er so gemacht. Jeremy Irons ist, glaube ich, im Geisterhaus. Britischer Schauspieler. Nun, Connery ist Schotte, ist also sozusagen nach Europa heimgekehrt und hatte dann ja noch eine große Hollywood-Karriere. Du hast es gesagt, Untouchables. Übrigens, der österreichische Schauspieler, der den wuchtigen Mönch verkörpert, ist Helmut Qualtinger.
Ach, nicht Wilhelm Quartflieger.
Nein, Helmut Qualtinger. Also nicht der deutsche Schauspieler. Q. Will Quadflieg, der große Mephisto in der Gründchen-Inszenierung.
Na gut, dass wir es noch aufgedeckt haben. Ja.
Sonst hätte Citizen Kane uns später darauf aufmerksam gemacht.
Stimmt.
Ja, aber das nur nebenbei ist eine Nebenrolle, wenn auch eine besonders auffällige. Qualtinger war ja ein berüchtigter Kabarettist und Grandler in Österreich und ein sehr, sehr auffälliger Schauspieler, der hier womöglich seinen größten, populärsten Auftritt hatte. Ne? Der war aber in jeder Hinsicht prägnant, schon in den 60er Jahren in meinem österreichischen Fernsehspiel. Übrigens in einer Thomas Bernhard, Fernsehfilm nach Thomas Bernhard, für den Bernhard, glaube ich, sogar das Drehbuch geschrieben hat. Aber nun, Es ging alles auf, wie Eichinger es sich vorgestellt hat. Enormer Erfolg, alles ins Kino gelaufen. Kaum jemand konnte sich wehren. Erwachsenenfilm, mehr noch als ein Film für Jugendliche. Genau der Erwachsenenfilm des Jahres 1986, die große, sondern die düstere, aber auch pittoreske Romanverfilmung, die man sehen musste.
Und es gab Geld trotzdem Ausschnitte bei Wetten, dass und Der Preis ist heiß.
Ja. Ja, überall. Und der Film hat nicht nur das hohe Budget eingespielt, sondern hat 70 Millionen Mark eingenommen und heute wahrscheinlich noch viel mehr und kam dann ins Fernsehen und hat Eichingers Karriere noch weiter befördert und es hat der Aufwand gelohnt und es hat gelohnt, das Buch zu kaufen. Okay. Über welchen Film sprechen wir jetzt?
Machen wir weiter und fangen zunächst mit Musik an. Ja, von James Horners Score zu Der Name der Rose zu James Horners Soundtrack von Aliens. James Cameron war damals 32 und hat sich gesagt, stellen Sie sich bitte den Plural Aliens einfach so vor, als wäre das Alien und das S ein Dollarzeichen. Er wollte damit Geld machen. Er hat in den Londoner Pinewood Studios gedreht und sich durchgesetzt über einem dort bereits etablierten Drehteam, das sozusagen von den Pinewood Studios James Bond erprobt, gesetzt wurde. Er hat es geschafft, einen sehr erfolgreichen Film gedreht und wenn man heutzutage sich diese Listen oder Artikel ansieht mit den besten Fortsetzungsfilmen aller Zeiten, dann gehört neben der Pate 2 auch Aliens mit dazu und genauso wie James Camerons Terminator-Film mit Terminator 2 auch völlig zu Recht meiner Ansicht nach nicht nur einer der besten Filme des Jahres, sondern auch einer der besten Filme aller Zeiten. James Cameron hat es geschafft, das Genre, ein etabliertes Genre zu wechseln, aus einem Horrorfilm einen noch überzeugenderen Actionfilm zu machen. Und es gibt verschiedene Punkte, die mich völlig, bis heute völlig begeistert zurückgelassen haben. Also ich meine gar nicht mehr unbedingt diese eine Parabel, also alle sagen, okay, das ist die Geschichte des Vietnamkriegsdebakels, der GIs, die völlig selbstbewusst in ein für sie fremdes Terrain einziehen, dort meint, den Feind besiegen zu können und dann komplett dezimiert am Ende die Segel streichen müssen. Ich meine gar nicht mehr unbedingt diese Analogie zum Vietnamkrieg. Das kann man natürlich so auch so politisch betrachten. Alles in Ordnung und so weiter. Aber was ich so unglaublich beeindruckend fand, waren zwei Sachen. Zum einen hat James Cameron mit diesem Film den vierten Akt, wie ich ihn bezeichnen würde, erschaffen. Also nach dem dritten Akt nochmal eine Action-Szene draufzupacken, die das Ganze nochmal stärker darstellt. Es war ein dramaturgisches Mittel, das ich so im Action-Kino noch nie gesehen habe. Und das andere, was mich total begeistert hat in diesem Film, ist, dass, wenn man ihn mal vergleicht mit einem Horrorfilm wie Der Weiße Hai, der seinerzeit sehr populär gewesen ist, dann hat man schon im Weißen Hai Teil 2 sehr früh beschlossen, okay, wir haben den Hai in Teil 1 erst sehr spät gezeigt, die Leute wissen, wie der Hai aussieht, wir müssen ihn sofort bringen. Und das ist eine Regel, der Cameron sich widersetzt hat. Ich glaube sogar, dass man in Aliens das erste Alien viel später sieht, als den Alien im ersten Alien von Ridley Scott. Also der Director's Cut, glaube ich, 150 Minuten, die Kinoversion durfte ja damals noch nicht so lang sein, die ging 137 Minuten, man sieht, glaube ich, den ersten Alien erst nach ungefähr fast der Hälfte des Films, obwohl man hätte wissen müssen, wie der aussieht. Also Cameron hat seinem Material komplett vertraut und wusste, ab wann er die Spannungsbögen setzen musste. Um nochmal kurz auf John Carpenter einzugehen, mit einer Sache hat John Carpenter natürlich recht. Er sagt, also das hat er gesagt, als er seinen Film Das Ding aus einer anderen Welt gedreht hat, das Alien ist beeindruckend, aber letzten Endes ist just a man in a suit. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich hier anbringen würde. Man erkennt halt doch, dass sehr großgewachsene, dünne Menschen in diesen Alien-Kostümen stecken. Ansonsten ein für mich auch schauspielerisch komplett überzeugender Film, der völlig zu Recht eine Menge Preise bekommen hat und Sigourney Weaver als Star in den Himmel gebracht hat. Also nicht gestorben ist als Star in den Himmel, aber dass er sozusagen zu den Stars aufgestiegen ist.
Man sieht ja noch, bevor man das Alien sieht, dass man freilich schon aus Ridley Scotts Film kennt und dass ja eine Schreckensgestalt ist. Also immer nur schemenhaft in Ausschnitten zu erkennen, vielgestaltig, nicht so richtig auszumachen.
Aber auch nur, weil die Testaufnahmen, muss man dazu sagen, nicht überzeugend gewesen sind. Also Scott hätte ihn schon deutlicher gezeigt, aber auch Scott hatte schon erkennen müssen, man sieht einfach fast schon den Reißverschluss.
Ja, und es sieht auch sehr gummiartig aus, aber das ist dennoch mittlerweile, gilt ja als eine der großen Schreckensgestalten der Filmgeschichte.
Absolut.
Und das war der, ich glaube, Schweizer Künstler
H.R. Giger. Hans Rüdi.
Ja, Hans Rüdi Giger, der das Alien entworfen hat. Und vorher sieht man ja in dem ersten Film schon die Miniaturgestalt sozusagen, die so unvergesslich aus dem Bauch von John Hurt schießt und sie sich dann in der Kantine verbreitet, also ganz schnell davon eilt. Und da weiß man, so, jetzt ist es in dem Raumschiff. Und diese Situation, auch eine Western-Situation, nämlich die von High Noon, 12 Uhr mittags mit Cary Cooper, so, sie können nicht aus dem Raumschiff, sie sind, diese kleine Mannschaft ist da festgesetzt und auf Gedeih und Verderb einander ausgeliefert, ist dann Androide an Bord, was Sigourney Weaver jedenfalls nicht weiß.
Das weiß keiner.
Das weiß keiner. Und,
aber diese Androide macht nur eine tolle Aktion, sorry, entschuldige. Ich werde das niemals vergessen im ersten Film. Nachdem er ertappt worden ist, nimmt er eine Zeitung, rollt sie zusammen und steckt sie in ihren Mund, als könnte er sie damit ersticken, was eigentlich gar nicht geht. Aber das ist eine Geste, die ich gesehen habe, oder ein Akt, der da vollzogen wird, den man bis heute, glaube ich, nicht versteht.
Ja,
irrationaler Roboter.
Eine Fehlfunktion des Androiden. Jetzt beim zweiten Film wird wiederum versprochen, also gleich zu Beginn merkt man, oder wird gezeigt, es ist ein Androide an Bord. Das sind ja viele Jahre.
57,
um genau zu sein. Jahrzehnte vergangen. Sie wird aufgetaut und reibt sich ein Schlaf aus den Augen und dann wird ihr gesagt, wie lange sie eingefroren war. Jetzt ist sie wieder da und in einer Kolonie gibt es Probleme, meldet sich nicht mehr. So, und sie warnt. Sie warnt und ist skeptisch. Und schließt sich dann aber doch der Mission an, nachdem sie zunächst bestraft wurde wegen Unbotmäßigkeit. Und sie arbeitet schon, muss in einer Mine arbeiten, für wenig Geld.
Nee, sie muss so ein Roboter, sie arbeitet im Logistikunternehmen quasi.
Ja, genau.
Getränke-Logistik.
Ich glaube, sie hat den Führerschein der Klasse 2 für Gabelstapler, was ihr später noch zugute kommt, da sie ja mit den Soldaten dann wiederum eingefroren wird und wiederum aufgetaut wird. Dann öffnen sich diese Schneewittchensärge. Und das sind nun alles, fast alles virile, wenn nicht Soldaten, dann Soldatinnen. Also es ist mindestens eine sehr muskulöse Soldatin, die dann auch mit dem großen
Maschinengewehr vorgeht. Drei. Aber findest du es nicht auch, also dieses Prinzip, ein etabliertes Monster zu nehmen und zu denken, wir führen das fort, indem wir dieses Monster einfach vervielfachen, mal 100 und die dann gegen Leute antreten lassen. Es gibt immer wieder so Filme, die es probiert haben, wie Predator und so weiter, in denen man halt viele genommen hat. Aber es gibt eigentlich nicht viele Monster, bei denen das geht. Beim weißen Hai konntest du es ja nicht machen. Du kannst ja nicht 10 Haie auf Amityville, auf Dings Beach loslassen. Du musst es ja irgendwie, bei diesem Monster hat es halt genau funktioniert. Du konntest eine Armee gegen Soldaten antreten lassen und es kam einem nicht vor wie ein blöder Bruckheimer oder Emmerich-Film.
Ja, allerdings ist es natürlich inflationär. Also man ahnt, sobald sie diese Höhlen betreten und man die eingesponnenen, klebrig eingesponnenen Toten sieht, die schon eingegangen sind in die Höhlenwände und in den Kokon, in die Spinnenfäden dieses schrecklichen Monsters, da hat man schon die Ahnung, sie können es nicht gewinnen, sie können es auch nicht mit ihren Maschinengewehren, mit ihren Flammenwerfern nicht gewinnen. Denn es hat sich überall ausgebreitet. Ja, es ist die Wand geworden. Es ist die Höhlenwände geworden. Es lauert überall. Und dann natürlich, sie werden dezimiert. Und es sind nur einige wenige übrig, die mit dem Panzer dann fahren. Sigourney Weaver, ein Kind, das sie in der Kolonie vorgefunden hat. Das Kind ist die einzige Überlebende, das Mädchen. Und dann sind, glaube ich, 2 oder 3 Soldaten.
Ja, einige, ich glaube, die sind insgesamt 6 Leute. Also ja. ein paar Fähige, natürlich ja. Michael Biehn natürlich auch noch mit dabei. Und,
ja, und dann geht es um das Überleben.
Der Android hilft mit. Und ja. es ist natürlich auch ein Film, das weiß man ja auch über den Kampf zweier Mütter. Es gibt die Königin der Aliens, die Queen, die Eier legt, die Sigourney Weaver mit dem Flammenwerfer vernichtet. Und Sigourney entdeckt natürlich, weil während der Zeit ihres Tiefschlafs ihre wirkliche Tochter gestorben ist, Muttergefühle für Newt, gespielt von Carrie Henn, die danach keine Karriere gemacht hat. Und am Ende, es gibt ja dieses Meme und diesen ganz, ganz bekannten Satz, als sie am Ende in ihren Gabelstapler-Roboter tritt und zur Queen der Aliens sagt, ich glaube, sie sagt, get away from her, you bitch. Also es kommt dann sozusagen zum Bitchfight dieser zwei Mütter. Ich sage jetzt auch nur Bitchfight, weil sie selber Bitch gesagt hat. Und es geht sozusagen darum, welche Mutter am Ende für ihre Herde einsteht und gewinnt. Obwohl natürlich die Queen ihre ganze Familie längst verloren hat. Sie hat sich als einzige Überlebende in das Raumschiff der Menschen geschlichen.
Das ist ein archaisches Motiv, wie Cameron das oft geschickt angewandt hat. Das hat auf Archetypen rekurriert und auf Mythen, die in der einfachsten Weise für seine Hollywood-Filme aktiviert wurden, wie eben auch die virilen, muskulösen Soldaten, die mit der Außenseiterin der nicht so muskulösen Sigourney Weaver konfrontiert werden, die gleich am Anfang gezeigt wird als diejenige, die nicht dazugehört und die sich dem Drill natürlich nicht anschließt, die aber als einzige um das Geheimnis weiß.
Also sie ist die einzige Überlebende
gewesen. Die Bedrohung weiß und das wird natürlich da nicht beachtet. Von einer einzigen Figur, nämlich dem ehrgeizigen Kontrolleur des, wie soll man sagen, Raumfahrtunternehmens oder der Wirtschaftsfirma, die das alles betreibt und die Kolonie betreibt.
Die auch seine eigene Agenda natürlich hat, ne? was die Rettung
der
Erde
angeht. In dessen Interesse es ist, dass da nicht alles vernichtet wird, sodass der Betrieb weitergehen kann. Und er hintertreibt Sigourney Weavers Versuche, diese Kolonie in die Luft zu sprengen und alles aufzugeben und nur zu fliehen. Und er hat pekuniäre, er hat ökonomische Überlegungen. Und das ist auch der Subtext oder eine weitere Ebene dieses Films, dass es da um den Primat des Ökonomischen über das Menschliche geht. Was in den 80er Jahren ja auch beklagt wurde, Turbokapitalismus und dergleichen. Und auch hier ist es eigentlich ganz vernünftiger ein Bursche, der zunächst sympathisch wirkt und der mit Sigourney, nachdem sie aufgewacht ist, spricht und der an ihr interessiert ist. Und später stellt man fest, das sind finanzielle und Machtinteressen. Und er ist natürlich der Vasall einer viel stärkeren, nämlich einer Wirtschaftsmacht, die noch nicht begriffen hat, dass hier alles auf dem Spiel steht.
Auch ihn wird es natürlich treffen. Er kriegt die gerechte Strafe, eine Delete ziehen, zeigt ihn sogar auf, wie er nicht nur von so einem Alien gekapert wird, sondern auch schon festgeklebt wird, so wie du es auch gesagt hast, wie die in die Wand so eingelassen werden. Also es trifft ihn dann auch. Ich fand's halt bemerkenswert an dem Film, also wirklich gut, dass während der erste auch sehr gute Film noch gezeigt hat, wie schlimm das Alien seine Wirte befällt und wie es die Form verändern kann, wie es aufwächst, wie es, wie du gesagt hast, von diesem kleinen Wurm, der aus dem Esszimmer flüchtet, wenn es diesem Alien wird und zu viel Grausamkeit nicht fähig ist. Der zweite hält auch mehr auf Dramaturgie und Action innerhalb verschiedener Schauplätze und Verfolgungsjagden setzt. Das fand ich einfach eine gute Alternative, weil Cameron natürlich auch erkannt haben wird, dass es nichts bringt, nochmal die Genese des Monsters zu zeigen oder auf welche Art und Weise es sich die Einzelnen so einverleiben kann.
Ja, die Dramaturgie ist jedenfalls sozusagen die Horrorfilm-Thriller- Dramaturgie, die wir seitdem gewohnt sind, von jedem Emmerich-Film, von jedem Petersen-Film, von B-Movies, von da an und eben auch vom großen Hollywood-Kino. Also es ist jedes Muster, es ist jedes Schema in diesem Cameron-Film schon gezeigt.
Aber er war der Erste.
Ja, eben. Er hat tatsächlich etwas erfunden, indem er die Horrorfilme variiert hat, die Thriller variiert hat, auch die Katastrophenfilme natürlich. Das ist alles in diesem Film. Und von heute aus gesehen, wenn man denkt, es ist veraltet, muss man sich immer vergegenwärtigen, es war 1986 und es war damals der modernst mögliche Film. Und wenn man von Alien von Ridley Scott schon geängstigt war, dann war man es von Aliens noch viel mehr und es ist eine gelungene Fortsetzung. Lass uns mit diesem Film schließen und wir verweisen auf die nächste Folge.
Ja, das nächste ist ein etwas leichterer Stoff und den wir auch mit einem sehr stimmungsvollen, ich will aber ehrlich gesagt sagen, schrecklichen Lied einleiten. Das war Joe Cocker mit You Can Leave Your Head On. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele schlimme Privat-Strip-Szenen ältlicher Eheleute dieses Lied inspiriert hat, was man wahrscheinlich gar nicht wirklich sehen will.
Auch öffentliche Strips oder halböffentliche in Clubs, Bars, Peep-Shows und dergleichen, erotischen Kabarets. Ja, und damals wurde Adrian Lyne, der 9,5 Wochen gedreht hat, immer vorgehalten, er sei ja ein Werbefilmer gewesen. Der hat bisher Werbeclips gedreht. Und natürlich ist es die Ästhetik des Werbeclips der 80er Jahre. Nach 9,5 Wochen sahen alle Werbeclips aus wie 9,5 Wochen. Auch für Zahnbürsten, Babywindeln und Cerealien und dergleichen. Also das ist ein enorm wirkungsmächtiger Film. Der Song ist von Randy Newman, You Can Leave Your Head On, ein Song von 1972, der hier auch einigermaßen missverstanden wurde. Es erzählt in dem Lied ein Mann, wahrscheinlich einigermaßen betrunken, großsprecherisch, aber eben auch gönnerhaft. Ein Mann, der fordert und der dann sagt, you can leave your hat on. Ne? Also der will etwas und der ist auch im sexuellen Harnisch sozusagen und erlaubt dann, naja, aber den Hut kannst du auflassen. Newman hat jedenfalls gesagt, so wie Joe Cocker es gesungen hat und in dieser Dur-Version, geschrieben hat Newman es in Moll, hat es selbst am Klavier gespielt und gesungen auf der Platte und er singt es noch heute zuweilen auf der Bühne und dann immer mit der ironischen Bemerkung, hätte es doch in Dur aufgenommen, wäre es vielleicht ein Hit geworden wie bei Cocker. Und in dem Film ist es aber natürlich etwas anders eingesetzt. Ne? Kim Basinger führt diesen Strip auf zu dem Lied You Can Leave Your Head On und Mickey Rourke ist Voyeur, so wie Mickey Rourke überhaupt. Der Voyeur ist Börsenbroker, glaube ich, Börsenmakler.
Aber ganz kurz, dieser Strip, steht das so auch im Drehbuch, dass es zu dieser Musik passieren soll? Oder wird sich jemand wie Lyne dann gedacht haben, okay, ich hätte gerne so eine Art Musikvideoszene drin, welchen Song nehmen wir, welche Bewegung nehmen wir dazu?
Ja, und dann Cocker, der ausgerechnet dieses Lied singt, und zwar ja ohne Ironie. Denn er röhrt das ja und es ist insofern eigentlich ein Missverständnis. Es ist nicht die Art von erotischem Lied, wie Mick Jagger es singt. Etwa zur selben Zeit She's the Boss, denkbar gewesen, von 1984.
Just Another Night.
Just Another Night, auch etwa zu der Zeit. Und nun gut, Cockers Karriere wurde sehr belebt dann durch diesen Song. Und Newmans Karriere nur sehr bedingt, denn wusste ja kaum jemand, dass Newman das geschrieben hatte. Mickey Rourkes Karriere wurde sehr belebt. Kim Basinger, als wenn das überhaupt noch nötig war, nachdem sie in Sagt niemals nie eine große Rolle
hatte. Ja, wobei Rourke natürlich jetzt ein bisschen am Rad gedreht hat. Da kam man in Wilde Orchidee mit den angeblich echten Sexszenen. Ja. Er hat dann sehr, sehr monothematisch gedacht, okay, jetzt will ich die letzten Schranken irgendwie einreißen. Wurde dafür auch abgestraft im Publikum.
Ja,
danach fing er an zu boxen.
Ja, also das war die Strafe eigentlich für 9,5 Wochen. Er ist ja innerhalb weniger Jahre, nachdem man Barry Levinson Steiner, einem wunderbaren Dialogfilm, nostalgischen Dialogfilm, neben Steve Guttenberg und einigen anderen Jungschauspielern aufgefallen war, hatte er dann eine sehr, sehr schnelle Karriere und die verglühte aber schon Anfang der 90er Jahre, als er, glaube ich, in Harley Davidson und der Marlboro-Mann neben Don Johnson.
Lieber Herr.
Ja, also der wahrscheinlich der trübste Film, an den ich mich erinnern kann, den ich damals im Kino sah. Nun, 9,5 Wochen wollte dann jeder im Kino sehen. Bald darauf eine verhängnisvolle Affäre, den auch jeder im Kino sehen wollte.
Der auch von Lyon.
Auch von Adrian Lyon. Ja. Also unmittelbar danach hat Lyon einen ähnlichen Film.
Und dann kam noch Indecent Proposal, ne?
Ja, und einige Jahre
Robert
später.
Robert Demi.
Sprichwörtlich geworden als ein unmoralisches Angebot 1993. Und das unmoralische Angebot wird aber von Robert Redford gemacht, wodurch es natürlich sehr an Perfidie verliert. Ne? Also die Bürde ist nicht gar so groß. Manche Frau hat gesagt, naja, für 1 Million...
500.000.
Ja,
also
500.000 ja, Euro ja, oder Dollar?
Genau, ja, gute ja. Frage. Aber ich meine, klar, so Lyon hat dann, also ich will nicht sagen, dass Adrian Lyon ein One-Trick-Pony war. Man kann ja auch teilweise nur die Filme drehen, für die man Geld bekommt, für die man engagiert wird. Man muss ja teilweise solche Filme auch machen. Irgendwie, ne? Ich weiß nicht, Adrian Lyon hat es natürlich auch interessiert, diese Geschichten zu machen über Verstrickungen. Und halt, ne?
Er hat später noch Lolita mit Jeremy Irons.
Okay, was ja auch in das Schema.
Gedreht, sehr viel später. Und dann ist er allerdings nicht mehr so auffällig geworden. Lolita war auch ein Misserfolg. Aber wenige Jahre, in den 80er Jahren, war alles erfolgreich und auch das unmoralische Angebot noch, ich glaube 1992 oder 93. Und er hatte diese gelackte Farbästhetik und eigentlich einen fast unverwechselbaren Look, wie man so sagt, der dann aber spätestens übernommen wurde von allen Hollywood-Filmen. Mhm. Auch mit gewissen Unschärfen, also mit dem, was früher man David Hamilton immer zugesagt hat, der Weichzeichner.
Ja,
und bei Adrian Lyon ist oft eine Überdeutlichkeit, Licht und Schatten.
Beim Wall Street Broker ging es ja wahrscheinlich auch nicht anders. Ne? Ja. Ist ja an sich auch ein komischer erotischer Held, den Wall Street Broker zu nehmen. Also auch ganz gänzlich unironisch eigentlich.
Ja, ne? Und Rourke ist natürlich auch die falsche Besetzung dafür. Ja. Aber es ist alles falsch an dem Film und deshalb alles so holzschnittartig. Ne? Also die Obsession, Mickey Rourkes Obsession mit der Frau, der das zu viel wird. Also er hat Wünsche, er möchte zuschauen. Das sind Sehnsüchte und Begierden, die Männer kennen. Und Basinger beendet das dann. Das wird ihr zu zudringlich und sie möchte nicht seine Wünsche befriedigen. Und deshalb heißt der Film 9,5 Wochen. Nach 9,5 Wochen ist es vorbei. Sie verfällt ihm nicht. Und Es ist wohl so, dass er es nicht verwinden kann. Er bleibt in dieser Fantasie gefangen. Er wird diese Frau weiter vor sich sehen. Und ja, wahrscheinlich wird er sie verfolgen. Und sie muss ihn gewaltsam fernhalten. Sie will nichts mehr von ihm wissen.
Es wird dann der so wie die Stalking-Geschichte in verhängnisvolle Affäre dann quasi. Bis umgedreht natürlich.
Dann, ne? Genau. Also dann beginnt, also der andere Film treibt es noch weiter. In der verhängnisvollen Affäre Fatal Attraction wird es weitergetrieben. Douglas glaubt, es sei vorbei. Und dann merkt er, nein, diese Frau, die geht nicht mehr. Die stellt mir nach, die dringt in die Familie ein, sie will mich besitzen und sie wird brutal, sie wird bedrohlich. Später wurde dann mit Recht gesagt, denn Glenn Close wird als Hexe gezeigt, die am Ende umgebracht.
Aber wie neu dieses Thema damals erschien, obwohl es das ja eigentlich schon immer gegeben hat. Und man darf natürlich nicht vergessen, du hast recht, sie wurde als die Hexe dargestellt, aber nein, Michael Douglas ist ja auch nicht unschuldig. Derjenige, der die Familie hat.
Ja, das ist ja genau. Das Ungerechte.
Ich meine, deswegen hast du ja auch als Sex ja auch, dass es verkehrt ist, so darzustellen. Er hätte ja als Ehemann und Vater wissen müssen, worauf es immer hinauslaufen kann, wenn man sowas tut.
Also damals hieß es in einer Besprechung, ich glaube von Claudius Seidel in der Süddeutschen, ein Seitensprung in die Hölle. Und das ist natürlich das wirkungsvollste Drehbuch, der wirkungsvollste Plot überhaupt. Ne? Und 9,5 Wochen hat nicht diese Kriminalgeschichte und bricht jedenfalls vorher ab, bevor man sehen kann, was Mickey Rourke denn jetzt macht. Aber er ist eigentlich gebrochen. Die spätere Trinkerei und Drogenexzess, der auch Mickey Rourke ja unterstellt wird und sicher mit Recht, der ist sozusagen da schon angelegt durch den Verlust von Kim Basinger und dieser erotischen Obsession und auch dem erotischen Phantasma. Es ist ja eher das Schauen, es ist ein Film des Schauens, noch mehr als der unmittelbaren sexuellen Lusterfüllung. Und das ist ja auch die Erwartung des Zuschauers, der mit der Erwartung der Kim Basinger und dieser Szenen, über die natürlich schon vorher gesprochen wurde, ins Kino geht. Und heute weiß jeder, was ihn erwartet. Und es ist so fad wie Musikvideos und Pornografie.
Er hatte ja noch einen zweiten Film im Jahr 86, den wir zum Glück beide nicht rausgesucht haben, um über den zu sprechen, nämlich Alan Parkers Angel Heart. Ich meine, da hätte natürlich der Privatdetektiv, der da in New Orleans ermittelt, ich meine, er hätte ja nicht wissen können, dass er mit dem Teufel Robert De Niro verhandelt, denn er trug ja den Namen Louis Cipher.
Allerdings.
Also hätte er nicht wissen können,
allerdings,
was da passiert ist, ne, in dieser Stadt. Tja, okay. Ja, ich würde sagen, wir haben uns ein paar Perlen für die nächste 1986er Sendung übrig gelassen. Ne, ich nenne nur mal ein paar Namen, die wir eigentlich einfach mal droppe, wo ihr alle wisst, worum es geht. Ferris macht blau. Top Gun wahrscheinlich auch noch, Highlander, Labyrinth, dann natürlich an eine Perle, die Arne noch ausgesucht hat, Pretty in Pink. Es gibt einiges noch zu tun in der nächsten Sendung.
Ja, wir freuen uns drauf, in 2 Wochen.
Alles klar, bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Danke.